So, hallo, ich darf die Manja Unger ankündigen, ich hoffe, das ist richtig so, ja. Mit einem interessanten Talk, Datasporen zur Einfallslosigkeit der Technoanthropomismen in der Sprache, Denken und Entwerfen, klingt interessant, und ein Applaus an die Manja. Die Bühne ist deine.
Hallo, ich danke für die zahlreiche Anwesenheit. Mein Titel ist Datas Spuren zur Einfallslosigkeit der Techno- und Anthropomorphismen entsprechend denken und entwerfen. Ich bin nämlich Diplomdesignerin und Technikphilosophin, Literatur- und Kulturwissenschaftlerin. Und wie man halt dem Titel entnehmen kann, will ich heute ein bisschen über Androiden meckern, beziehungsweise darüber, wie schade es eigentlich ist, dass mit jedem Androiden die Möglichkeit zu einer wirklich neuen Form und Sehweise verbaut wird. Etwas darüber gelagert will ich versuchen, technomorphes Denken aufzuzeigen, das letztlich in Form der menschenförmigen, also anthropomorphen Robotik, in einer Art anthropomorphen Technomorphismus verleiten könnte. Dabei werde ich mich in der Philosophie, speziell in der Technikphilosophie, aufhalten und hauptsächlich phänomenologisch, also auf die Phänomene, auf das Seiende bezogen, beziehungsweise auch hermeneutisch interpretierend vorgehen. Technikphilosophie ist also nicht irgendwie technisch basiertes Philosophieren, sondern die philosophische Untersuchung der Bedeutung und auch Auswirkungen von Technik, Technologien und ebenso der Verhältnisse von Mensch, Welt und Technik. Und ein lieber Kollege aus der Technikphilosophie von mir aus Darmstadt, der Professor Alfred Nordmann, hat in seiner lesenswerten Einführung in die Technikphilosophie mal gesagt, die Technikphilosophie sei im Grunde die ganze Philosophie noch einmal von vorn. Diesmal unter Einbezug der Technik. Und wenn sie zum Beispiel die Frage nach dem Wesen der Technik stellt, dann kann sie dabei auf sowas wie den Homo Faber treffen. Den Menschen als herstellendes, hervorbringendes Wesen. Und damit ist man schon bei einer Technikphilosophie im Blickwinkel der Anthropologie, der Wissenschaft von Menschen. Beziehungsweise auch recht nah an einem technomorphen bis technizistischen Denken. Ich persönlich arbeite zu einem Großteil über die Zusammenhänge von Ethik und Ästhetik mit Blick auf die Technikentwicklung und habe dabei halt die Freude, mich zum Beispiel auch ganz direkt auf das Design und auch auf Bewegungen von Robotern einlassen zu können. Und meistens kommt man dabei eher auf Fragen als auf feste Antworten, zum Beispiel die, wie wir als Menschen in einer technisierten Welt leben wollen und wie die Technik und die Natur miteinander zusammenhängen, Technik und Natur des Menschen. In der Dresdner Technikphilosophie, speziell von meinem geschätzten Kollegen Gerd Grübler, wird auch die Rolle weltanschaulicher Denkhintergründe thematisiert, und also die sich oft im Sprechen und Philosophieren an sich zeigen. Und genau daher möchte ich eben die Überlegungen zum Anthropomorphismus auf Technomorphismen in der Robotergestaltung miteinander halt eben verbinden. Und dazu werde ich versuchen, die Begriffe Technomorphismus, Anthropomorphismus zu erläutern. Es wird zur Gestaltbarkeit was gesagt werden und zum Thema Nutzen, Nutzerfreundlichkeit, so die Richtung, bis hin zum Postfaktischen oder Post-Truth, was ich ein bisschen treffender finde. Zum Einstimmen dann gleich mal, das sind die Stichworte, gleich mal ein Zitat von dem in Prag geborenen Kulturtheoretiker und Kommunikationsphilosophen Wilhelm Flusser. Maschinen sind simulierte Organe des menschlichen Körpers. Der Hebel zum Beispiel ist ein verlängerter Arm und er potenziert die Hebefähigkeit des Arms und vernachlässigt alle übrigen Armfunktionen. Er ist dümmer als der Arm, dafür reicht er weiter und hebt größere Lasten. Und nun wird er fast poetisch. Die Steinmesser, den Reißzähnen nachgebildet, gehören zu den ältesten Maschinen. Sie sind älter als der Homo sapiens sapiens und sie reißen noch heute, weil sie nämlich nicht organisch sind, sondern aus Stein. Wahrscheinlich hatten die Altsteinzeitmenschen auch lebendige Maschinen, Schakale, die sie als verlängerte Beine und Reißzähne beim Jagen benutzten. Und Schakale sind als Reißzähne weniger dumm als Steinmesser, dafür sind die Steinmesser dauerhafter. Und das mag ein Grund sein, warum man bis zur industriellen Revolution sowohl anorganische als auch organische Maschinen benutzte, sowohl Messer als auch Schakale, sowohl Hebel als auch Esel, sowohl Schaufeln als auch Sklaven. Und dann habe man allmählich industrielle Sklaven, beziehungsweise eben die Maschinen ersonnen, deren Besonderheit es war, dass ihnen eine wissenschaftliche Theorie zugrunde lag, meint Willem Flusser. Und zwar hat auch der vorindustrielle Hebel das Hebelgesetz im Bauch, aber erst der Industrielle weiß darum. Und dieses Wissen, beziehungsweise auch das Reden von Dummheit und so weiter, ist natürlich auch schon ein Anthropomorphismus, beziehungsweise zumindest sprachlich betrachtet eine Personifizierung. Und weil es keine ausreichenden Theorien des Esels oder Ochsen oder des Schakals gab, wichen in der Folge der Industrialisierung der Ochs der Lokomotive und das Pferd dem Flugzeug. Ochs und Esel waren eben nicht machbar. Was die Sklaven betrifft, war die Sache verzwickter, meint Flusser. Die technischen Maschinen wurden immer wirksamer, aber auch größer und teurer. Und das Verhältnis drehte sich allmählich um. Die Menschen bedienten sich irgendwann weniger der Maschinen, sondern sie dienten ihnen. In Flussers Jahrhundert, im 20. Jahrhundert, weil er 1991 leider an einem Autounfall gestorben ist, sind die Maschinen immer wirksamer und kleiner geworden und dabei intelligenter. Und so wurden dann eben die Sklaven immer redundanter und fliehen vor den Maschinen in den Dienstleistungsbereich oder werden arbeitslos. Dass die Denke von der Umkehrung des Dienstverhältnisses von Maschinen auf die Menschen zurück alles andere als inaktuell ist, beweist gerade der aktuelle New Yorker, das Magazin. Schon in der Überschrift des Leitartikels Welcoming Our New Robot Overlords wird betont, dass die Roboter früher die menschlichen Arbeiter unterstützt haben und heute sei es eben andersrum. Willem Flusser hat in seinem Buch dann noch betont, dass gleichzeitig immer interessantere Theorien über das Organische eben, organische Mechanismen entstehen. Und sobald die Intelligenz des Organischen mit der Dauerhaftigkeit des Anorganischen kombiniert werden könne, dann werde es von künstlichen Schakalen und Ochsen und Sklaven und Supersklaven nur so wimmeln. Und das könnte uns auf die Füße fallen. Der alte Hebel schlägt auf uns zurück, sagt er. Wir bewegen die Arme als seien es Hebel, seit wir Hebel haben. Wir simulieren unsere Simulanten, seit wir Schafe züchten, verhalten wir uns wie Herden und benötigen Seelenhirten. Dieses Zurückschlagen der Maschinen wird gegenwärtig deutlich. Die Jungen tanzen wie Roboter, die Politiker treffen Entscheidungen nach computerisierten Szenarien, die Wissenschaftler denken digital und die Künstler plotten. Das Buch war wohlgemerkt 1993 erschienen. Das war in einem Artikel im Design Report im Oktober 89 ursprünglich geschrieben worden. So lang ist das schon her und ich finde, hat keine Aktualität verloren. Thema Design, Design Report. Da kommt man nämlich von diesen kulturtheoretischen Überlegungen direkt hin, wenn man will. Man solle sich nämlich ganz genau überlegen, wie Maschinen zu sein haben, damit ihr Rückschlag nicht wehtut, sagt Willem Flusser. Wie haben also die Schakale zu sein, damit sie uns nicht zerfetzen und damit wir uns nicht selbst wie Schakale verhalten? Diese ausführliche Hinführung leitet nun direkt über auf den zentralen, also einen zentralen Punkt meiner Arbeit, das Wie und das Was. Es geht nämlich nicht immer nur darum, was man entwirft, sondern auch wie. Solange allein die Funktionalität eines Produktes im Mittelpunkt steht, beschäftigt man sich hauptsächlich damit, was die Dinge tun und nicht wie sie es tun, sagt auch unser niederländischer Technikphilosophie-Kollege Peter Paul Verbeek in seinem Buch What Things Do. Zwecke, Technik und Material determinieren nicht die Gestaltung, sondern setzen der Wahl der Form lediglich Grenzen. An einem so simplen Produkt wie Büroklammern kann man das sehen. Ist ganz schön dunkel, ne?
Wollte ich gerade sagen, jetzt vielleicht den Kontrast ein bisschen hochdrehen.
Das ist... Ich mach mal bei mir hier, genau. So? Ich habe gesehen, hier ist in der Geschichte bisher immer dunkler Hintergrund, helle Schrift gewesen, deswegen habe ich das auch mal. Mehr kriege ich nicht. Das hat, glaube ich, hier auch mit dem schönen Spot zu tun. Ja, Zwecke, Technik, Material determinieren nicht die Gestaltung, sondern setzen der Wahl der Form lediglich Grenzen, innerhalb derer sie eben unterschiedlich ausfallen können. Und innerhalb dieser Grenzen passieren eben auch die Entscheidungen, Gestaltungsentscheidungen. Es geht irgendwie immer auch irgendwie anders. So oder anders. Das hat der Philosoph Eduard von Hartmann schon 1887 gesagt. Da tun sich eben Spielräume auf. Und in diesen Spielräumen findet sich ein großer Teil der Freiheiten, die man als Mensch eben so im Alltag hat. Nicht nur professionelle Entwickler oder Designer oder so, das fängt schon bei der eigenen Perspektive an, die kann man wählen, bei der Wortwahl, und eben auch bei der Gestaltung, welche, also bei der Entscheidung, welche Gestaltungsvariante ich für mein Robotikprojekt wähle. Und dass so ein Entwickler, Gestalter eben Gründe gehabt haben muss, so und nicht anders zu verfahren, das bedeutet ja nicht, dass er keinen Spielraum gehabt hätte, sondern eben, dass er ihn genutzt hat. Und dass ein Spielraum besteht, heißt ja auch nicht, dass alles offen ist, sondern in einem Spielraum kann man sich nur bewegen, wenn man Grenzen mitdenkt. Und die sind eben nach Werkzeug, nach Projekt unterschiedlich gelagert. Werkzeugmaschinen zum Beispiel haben weniger Spielraum als Besteck oder Teller oder ja. Und bevor ich jetzt ewig irgendwie Gestaltungsentscheidungen durchdekliniere, will ich heute eigentlich ein bisschen ans Generellere ran. Solche Probleme in solchen Gestaltungsentscheidungen wären zum Beispiel, wenn in einem Robotikprojekt urplötzlich eine Püppi besorgt werden muss, wo halt die Robotik-Sache rein implementiert wird und man geht in den Laden und es gibt halt gerade nichts anderes als schöne, langhaarige, kleine Mädchen und dann werden die halt auch mit den stereotypen Annahmen, was Mädchen so machen und wollen, zugepflastert. Das will dann natürlich shoppen gehen und will sich schön anziehen. Und Roboter hieß das Projekt damals, was da kritisiert wird. Ja. Anstatt solcher Einzelbeispiele eben von den Brettern vor Köpfen von Menschen, will ich die darüber gelagerten Gestaltungsentscheidungen beleuchten. Und ging es nicht auch anders, als Roboter immer wieder menschenähnlich zu denken und zu entwerfen? Und ging es eben nicht auch anders, als auf technische Systeme zurückzugreifen, wenn man über Menschen redet? Das ist der Technomorphismus. Dies beides findet natürlich Gott sei Dank nicht ausschließlich statt, das will ich hier gar nicht behaupten. Es gibt auch viele Roboter, die alles andere als menschenähnlich sind, Gott sei Dank. Das sind so diese Alternativen, auf die ich hinweisen will. Heinz von Förster, der hier in diesem Rahmen ein Begriff sein müsste, hat eben betont, den eigenen Körper und eigene Fähigkeiten auf anderes zu projizieren. Von Armen, Beinen und Gelenken zu sprechen bei Möbeln und Maschinen, das sei ja durchaus verständlich. Er war Physiker, skeptischer Kybernetiker, Konstruktivist und hat das in seinem Aufsatz Wahrnehmen, Wahrnehmen betont. Denn so wie man sich selbst versteht, versteht man dann auch das andere. Er nennt eben dann auch den Anthropomorphismus in den Medien, als Computer einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt werden sollten und dann auch solche Wortschöpfungen wie Elektronengehirn und sowas auftauchten. Nach von Förster ist das aber eine Undurchsichtigkeit durch eine andere zu erklären, denn wir wissen ja bis heute noch nicht mal so vollständig und ohne ein hintergründiges Weltbild über den Geist zu reden. Der Begriff Anthropomorphismus setzt sich zusammen aus den griechischen Wörtern Anthropos für Mensch und Morphe Gestalt und zusammen ist das dann eben die Menschengestaltigkeit, Menschenförmigkeit. Im Wörterbuch der philosophischen Begriffe vor Ewigkeiten habe ich auch mal gelesen, den sehr aktiven Begriff vermenschlicht. Das verweist auf ein Verb, auf das Tun dahinter. Man vermenschlicht. Das ist nicht nur ein Adjektiv. Und dazu ganz passend werden in der Theologie zwischen einem physischen und einem psychischen Anthropomorphismus unterschieden. In der Theologie ist der Anthropomorphismus nämlich auch ein Thema, insofern, wie man sich einen Gott vorstellt. Wenn man sich einen Gott als Person vorstellt, dann ist das auch ein Anthropomorphismus. Und so liegt ein physischer Anthropomorphismus einfach vor, wenn man sich eben den Gott in einer menschlichen Gestalt vorstellt. Und der psychische passiert eben, sobald es losgeht, dass man Gefühle, Emotionen, sowas zuschreibt. Das kann man dann eben auch noch ein bisschen komplizierter ausdrücken in Form dieses Anthropopathismus beziehungsweise Anthropopragmatismus. Also das Pragmatische wird dabei betont. Und letztlich bieten diese Unterscheidungen aus meiner Sicht auch einen sprachlichen, reflektierenden Zugang zu den verschiedenen Intensitäten oder auch Qualitäten dieser Interpretationsleistungen seitens der Betrachter. Denn auch der psychische Anthropomorphismus ist ja Produkt einer menschlichen Interpretation. In einem Buch über Roboter hat mal ein Musiker gesagt, man muss an eine Kaffeemaschine nur Augen schrauben und ein paar Rollen und dann baut man eine Beziehung zu ihr auf. Das bräuchte man heute bei den heutigen Kaffeemaschinen eigentlich nur noch ins Display rein, so die Klimperäuglein. So wie ungefähr hier bei dem schönen Robotikentwurf Eido. Das ist so bis. Die Frage ist nur, wie oft man das dann aushält im Haushalt. Wenn dann die Waschmaschine auch noch solche Augen hat und der Staubsauger vielleicht auch, irgendwann fühlt man sich völlig umstellt, weiß ich nicht, wo das so hinführen soll. Der Eido ist aber ein sehr ästhetisches Beispiel. Leider existiert er wahrscheinlich gar nicht. Der ist ausgeschrieben worden schon zum Kauf und er wird viel gehypt im Internet Und es gibt auch direkte Angaben, was man da donaten soll natürlich. Und es passiert nichts. Seit einem Jahr ist da irgendwie Funkstille. Und deswegen fand ich dieses Bild da ganz treffend. Aber die Idee, die Idee mit den Augen, das kann man auch hinterfragen. Was interessant ist hier in technischen Sammlungen, fährt ja manchmal der Roboter von der HTW rum. Der hat auch Augen, die schätze ich bisher sehr. Vor allem auch, weil sie die keine Sehfunktion haben. Also die haben nur kommunikative Funktionen. Das ist ganz reizvoll, weil dieser Roboter dabei nicht anthropomorph ist. Also alles andere als Android. Und ja, da sieht man auch bei dem schönen Aido eben, jetzt hier, wo auch die Neigung, die technisch, das wurde nachgeprüft, ist technisch nicht möglich, wie das Köpfchen neigt, aber es ist doch herzerwärmend. Und dieses Personifizieren, das ist halt eine Tätigkeit von uns, das macht er nicht, das machen wir. Und die Frage, aufgrund welcher Eigenschaften eines Gegenübers man ihm solche weitergehenden Eigenschaften zuschreibt, ist die Attributionsforschung, beschäftigt sich damit. Die also schon früh auf die Tendenzen von Versuchspersonen gestoßen war, sich also technische Dinge, physische Dinge mit so emotionalem Gehalt zu beschreiben. Attributionsforschung beschäftigt sich eher also mit der subjektiven Ursachenbeschreibung von irgendwelchen Regungen als mit dem Objektiven, was dahinter gehört. Obwohl natürlich Thomas Nagel und so, die Objektivität ist der Blick von nirgendwo, muss hier vielleicht auch mal mit rein und so weiter. In diesem Zusammenhang lieferte die Enkelin von Georg Simmel, der Philosoph und Soziologe, hat eine herrliche Studie beigetragen, die für uns Gestalter auch total toll ist, am MIT, glaube ich, in der Heider-Simmel-Studie. Mal sehen, ob das jetzt läuft. Nee, das brauche ich nicht. Das geht so. Das knackert nur im Hintergrund. Für diese Studie drehten sie einen kleinen Film mit bewegten geometrischen Formen, der bis heute in Forschung wie auch Filmkunst auf großes Interesse stößt. Meines Erachtens ganz zu Recht, denn der Betrachter des Films schreibt diesen Figuren unwillkürlich Absichten und Gefühle zu. Man attributiert ihnen diese Absichten und Gefühle. Und ein zentrales Buch für genau dieses Wie in der Technikgestaltung. Also viele Robotiker berufen sich auf ein Buch, was auch auf dieser Attributionsforschung basiert. Das ist voll die Story und jedes Mal neu. Also vom Gefühl her, von den Interpretationsmöglichkeiten. Weil der Spielraum da so groß ist, das ist der Hammer. Man darf sich gar nicht zu viel ausmalen dabei. Ja, und dieses Buch, was sich darauf beruft, schon seit den 90er Jahren ist das bekannt, ist The Media Equation. Das könnte vielen Leuten, die sich mit Robotik beschäftigen oder auch Avataren und so weiter, ist die Basis, ist Media Equation von Byron Reeves und Clifford Ness. Byron Reeves ist Grafikdesigner und Kommunikationstheoretiker und der Ness ist Mathematiker und Soziologe. Und die haben eben anhand ihrer sozialpsychologischen Experimente versucht, darzulegen, dass Menschen die Tendenz haben, komplexere Maschinen wie Autos oder Computer, wie auch auf dem Bild eben zu sehen ist, wie intelligente Wesen zu behandeln und ihnen Gefühle und Intentionen zuzuschreiben. Und letztlich eben auch entsprechend rücksichtsvoll auf sie zu reagieren, was ja faktisch von so einer gewissen Ethik her gar nicht zu kritisieren ist. Und das sei natürlich Produkt einer evolutionär entwickelten natürlichen Tendenz, Verhalten als sinnhaft zu deuten. Und aus meiner Sicht müsste daraus aber nicht direkt auf einen Bedarf an besonders menschenähnlichen Robotern geschlossen werden. Eine vielleicht sogar reflektiertere Attribution, wie wir es hier gerade gemacht haben. Wir haben ja reflektiert attributiert bei dem Filmchen. Könnte doch vielleicht uns auch noch ein bisschen weiterbringen. Interessant wäre dabei zusätzlich noch das Gewahrwerden der Attribution, eben genau das, was wir hier gerade gemacht haben. Ganz ähnlich klassischer ästhetischer Erfahrungen. Der Wert der Ästhetik ist ja eigentlich das, dass das Schöne mich auf mich selbst zurückwirft. Also, dass ich in dem Moment ganz bei mir bin. Und ja, eine ganz ähnliche Selbstbeobachtung kann eben auch von diesem hübschen Filmchen ausgelöst werden, phänomenologisch betrachtet. Und die Auffassung, dass potenziell jede Technik als mögliche Kandidatin von Handlungszuschreibungen in Frage kommt, das stützt sich also wesentlich auf diese Media-Equation-Theorie. Der lustige Film mit den Dreiecken ist dafür ein frühes Beispiel. Ein weiteres ist eigentlich auch der Turing-Test. Ist ja auch so ein Zuschreibungsthema. Ja, und die Medienwissenschaftlerin und Technikphilosophin Jutta Weber kritisiert in ihrem Artikel für das Buch zur Ausstellung Roboterträume im Museum Tingeli in Basel, hat sie kritisiert, dass all diese Forschung dahingehend interpretiert und dazu genutzt werden, dass der Nutzer die Maschine bitte nicht mehr kontrollieren soll, sondern sich mit ihr anfreunden. Empirisch untersucht wurde das eigentlich nie. Es wird zwar untersucht, dass es funktioniert mit dieser emotionalen Verbindung, aber es wird selten untersucht, wie es auch vielleicht anders ginge. Dazu gibt es wenig Studien. Halt die gleichen Funktionen über ein anderes Mensch-Maschine-Modell laufen könnten. Und vielleicht auch auf natürlich sprachliche Kommunikation verzichtet werden könnte. Wir fokussieren alle die natürlich sprachliche Kommunikation und denken über Alternativen kaum noch nach. Nutzerfreundlichkeit wird also heute so verstanden, dass zugrunde liegende rational-kognitive Prozesse und formale Strukturen von Maschinen möglichst gut verborgen werden müssen. Und stattdessen die Betonung auf ein möglichst attraktives Interface mit festen Funktionen liegt. Und ich denke, also hier sind halt viele Leute, die auch mal hinter die Kulissen gucken. Das finde ich sehr interessant. Und damit wird aber der Autonomiegrad der Geräte eben erhöht, wenn man das so verbirgt. Und gleichzeitig werden Kontroll- und Nutzungsmöglichkeiten seitens der Menschen beschnitten, betont Jutta Weber. Und man muss sich fragen, ob das nicht auch schon diesem Zurückschlagen des Hebels, was ich vorhin erzählt hatte, von Wilhelm Flusser entspricht. Es wird eben nämlich nicht auf das analytische Vermögen der Nutzer gesetzt, sondern auf deren Immersion, also das Eintauchen in die aufgeladene Situation, emotional aufgeladene Situation. Und wie wir von Heinz von Förster vorhin gehört haben, wird also auch in diesem unkritischen Ausgehen von dieser Media Equation erneut eine Undurchsichtigkeit durch eine andere erklärt. Und vor fast einem Jahr haben die Oxford Dictionaries ja den Begriff Post-Truth zum Wort des Jahres gewählt. Der kommt mir bald noch praktischer vor, eigentlich als postfaktisch, weil es ja nach der Wahrheit sozusagen. Und dieser Begriff bezieht sich auf Umstände, in denen objektive Tatsachen weniger einflussreich in der Gestaltung der öffentlichen Meinung sind als der Bezug auf Emotionen und persönlichen Glauben. Und illustriert wurde ja diese Meldung fast immer mit Fotos von Mr. Trump nach der Wahl. In meiner Ankündigung hatte ich ja eben auch den Begriff des Technomorphismus erwähnt. Und ausgehend von meiner ständigen Beschäftigung mit Anthropomorphismus habe ich irgendwann mal gedacht, ich hätte mir den Begriff selber ausgedacht, so als antagonistischen Begriff zum Anthropomorphismus, den Technomorphismus. Dabei ist mir jetzt vor kurzem mal wieder aufgefallen, dass das ein anderer Technikphilosophie-Kollege auch schon behandelt hat, der Christoph Hubig. Der hat den schon ziemlich treffend erklärt. Der sieht nämlich unter anderem in seinem Buch Die Kunst des Möglichen, sieht Hubig, einen Technomorphismus im Philosophieren an sich. Wenn eben Gott als Techniker betrachtet wird, die Schöpfung als technischer Prozess, die Welt als technisches Produkt und der Mensch mit seiner Technik, dann eben so, der braucht die Technik als Teilhabe an diesem ganzen technischen System. Der evolutionsorientierte Technomorphismus, den Hubig dann noch weiterhin herausstellt, der bringt die weltanschaulichen Hintergründe der Evolution mit Technizität in Verbindung. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Den Begriff des Mängelwesen Mensch von Arnold Gehlen, den kennt man, glaube ich, meistens. Der ist einem geläufig, der ist erschreckend geläufig den Leuten. Also, dass der Mensch anderen Lebewesen gegenüber physisch und morphologisch unzureichend ist und allgemein gesprochen eigentlich nur durch seine Technik mit dem Leben und der Evolution mithalten kann und wir deswegen die Technik entwickelt haben. So als zweite Natur des Menschen sozusagen. Und Prometheus wird da oft als Pate genannt sozusagen, Identifikationsfigur. Und zusammen mit dem Technikphilosophen Andreas Luckner weist Professor Hubig dann auf den Technomorphismus hinter solchen Ansätzen zu Evolutionstheorien eben hin. Und die Technikphilosophen betonen in einer Fußnote, dass sie da ja gar nicht anti-evolutionistisch argumentieren, das ist klar. Denen geht es nur um den Hintergrund solcher Evolutionstheorien, das technische Prinzip. Und man geht eben davon aus, dass etwas Beliebiges Seiendes, also auch der Mensch, grundsätzlich erstmal mögliches Produkt einer Problemlösung ist. So. Und dann nennt er noch, der Rubig nennt dann noch den organorientierten Technomorphismus, also die Verfasstheit des Menschen als technisches Problem. Das ist auch so ein bisschen der Hintergrund von post- und transhumanistischen Überlegungen. Und interessant finde ich auch den Technomorphismus in Systemtheorien, wo quasi der Mensch das regelnde System auch ist, Probleme, die erstmal als solche technische Probleme erkannt werden müssen oder definiert werden müssen, also ein Problem kann man ja auch nochmal hinterfragen, werden halt technisch gelöst, alles technisch. Bei Rubig beziehen sich diese Technomorphismen wohlgemerkt immer aufs Philosophieren, und er kommt eben deswegen dann am Ende auf diesen Begriff des absoluten Technomorphismus. Jetzt nicht ganz weltganzheitlich gesehen, sondern im Philosophieren. Ja, und entsprechend, wenn man davon dann ausgeht, werden auch Philosophen irgendwann von Expertensystemen ersetzt werden, wenn man davon ausgeht. Die begriffliche Nähe von Anthropomorphismus und Technomorphismus kann also darauf hinweisen, dass eben auch im Erklären der Welt und des Menschen und unserer mehr oder weniger sozialen Systeme etwas Gestalterisches enthalten ist. Es gibt Theorien zum Design, die zum Beispiel auch in wissenschaftlichen Arbeiten Gestaltung am Werk sehen. Dadurch wird der Designbegriff manchmal auch sehr aufgeblasen. Das ist für uns Designer wiederum schlimm. Also schwierig, dann uns selbst zu definieren noch. Ja, denn gegen den Fluch des Gestaltenmüssens ist kein Kraut gewachsen. Es gilt für die Gestaltung des täglichen Miteinander, unserer technischen Hilfsmittel, wie auch der menschlichen Sprache und dem Denken selbst. Stereotype Annahmen über den Menschen oder die Geschlechter oder irgendwelche sozialen Gruppierungen oder Rollenverteilung zur Basis seiner täglichen technischen und gestalterischen Entscheidungen werden zu lassen, halte ich für eine moralisch relevante Entscheidung. Also Entscheidung selbst. Und von diesen Überlegungen herkommt, drängt sich das auf, dass Techno- und Anthropomorphismen auch mal gleichzeitig aufs Tableau geführt werden können. Und das ist eben schon alleine daher möglich, weil beide Denkweisen sich darauf berufen, dass anhand bekannter Begriffe, anhand von Metaphern, Neues besser bekannt, also besser etwas Bekannten zugeordnet werden kann. Und da ist bei dem für heutige Zeiten eigentlich unterstellten Neuheitswahn, Neophilie, den brauchen wir ständig. Darauf wird natürlich auch wiederum argumentativ zurückgeschlossen. Aber das nur mal so als Hinweis. Dabei ist neu auch immer das andere. Eine andere Perspektive, ein anderer Blickwinkel ist auch schon was Neues. Und was passiert eigentlich mit Dingen, die mal nicht etwas Bekannten zugeordnet werden können? Rennen wir dann schreiend davon? Ich weiß nicht, so wie über die Androiden berichtet wird in den Medien, wird auch über alternative Robotikentwürfe berichtet. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es uns total aus den Angeln hebt, wenn wir halt Roboter auch mal anders denken als in androider Form. Und über diese erwähnten mehr oder weniger sozialen Medien bekommt man eben häufig mit, dass gerade die erschreckend anthropomorphen oder auch zoomorphen Robotikentwürfe die Leute verschrecken. Das ist ja, führt hin natürlich zum Thema des Uncanny Valley, was hier vielleicht einigen bekannt sein dürfte. Die Folie ist witzig, deswegen habe ich die von dieser komischen Selbsthilfegruppe übernommen und ich danke der auch ganz herzlich dafür, weil die haben das irgendwie von der Uni Düsseldorf geholt und da ist es nicht mehr zu finden. Und deswegen musste ich das von denen kopieren und freue mich auch drüber, weil die Unterscheidung in gut und böse ist auch so ein bisschen herzig und macht es auch, bringt es schon wieder ins Moralische. Was also Masahiro Mori um 1970 rum als das unheimliche Tal bezeichnet hat, wird heute ja auch manchmal Akzeptanzlücke genannt. Das Tal da unten, je menschenähnlicher eine künstliche Figur aussieht, klafft dann diese Lücke auf. Und je näher die Menschenähnlichkeit in Richtung 100% kommt, desto eher steigt es wieder, obwohl halt die 100% nicht zu erreichen sind im Moment. Für 100% dürfte man halt überhaupt keinen Unterschied mehr erkennen. Und dann müssen wir uns fragen, ob wir das überhaupt wollen würden. Da müssten wir uns nämlich vorher ethisch, moralisch Gedanken drüber machen. Geht ja auch schon los mit Gesetzen für Roboterethik, bla bla. Kann man sich aber vorher überlegen, bevor man Ingenieure jahrelang mit Puppen spielen lässt. Und in einem ziemlich neuen Buch über Automatisierung und Ausbeutung war dieser herrliche Satz eben mit diesem Kardinalfehler der neuen Automatisierungsdebatte, dass er darin besteht, technische Möglichkeiten mit tatsächlichen Arbeitsprozessen zu verwechseln. Und in unseren Überlegungen zu Körper und Geist des Menschen, aber auch in den theoretischen Grundlagen überhaupt, zu unseren Auffassungen von Welt, hat eben Commander Data ganz schön seine Spuren hinterlassen. Also die Denkweise des Technomorphismus ist älter als die neuere Robotik, das ist schon klar. Menschenähnliche Automaten gibt es seit der griechischen Antike, also die Vorstellung zumindest und auch manche Exemplare. Aber die Tendenz beim Wort Roboter so schnell Androiden vor Augen zu haben, die ist doch relativ neu und kann man vielleicht eine Art spezifischen Technomorphismus nennen. Technomorphismus, wie gesagt, versucht etwas Seiendes grundsätzlich erstmal als mögliches Produkt einer Problemlösung zu verstehen. Und wenn man diese Problemlösung in vielen Fällen dann in Form menschenähnlicher technischer Lösungen sieht, ist doch dann ein anthropomorpher Technomorphismus. Witzig an der herrlichen Plastik ist auch an dem Data, dass ich habe von dem Hersteller die Genehmigung offiziell bekommen, die sind ganz lieb, aber süß ist daran, dass sie, dass das eine technisch realisierte Darstellung ist eines Roboters, der seitens im Originalfilm seitens eines Schauspielers wiederum, also das ist reizvoll an dem Bild und das habe ich halt als Logo für meinen Vortrag genommen. Und das Kopieren von Menschen und Teilen von Menschen ist natürlich auch ein Thema in der Prothetik. Darin kann man einen Sinn darin sehen, Menschen nachzubauen für die Prothetik. Aber auch da schaffen wir die 100% nicht. Und da gibt es ja schon Tendenzen zu sagen, na jetzt erst recht. Also es gibt viele herrliche Prothesen, die überhaupt nicht mehr versuchen, das fehlende Körperglied nachzubilden. Da geht das ja auch schon mit Absicht eben, sich eben so oder anders auszutoben. Wie eben hier der Herr mit dem langen Bart, der Eduard von Hartmann schon gesagt hatte. Das ist ein Grundsatz meiner ganzen Arbeit. Und kennen Sie den? Die Zerrissenheit eines Designers stellt das Bild absolut dar. So erkennt man vielleicht schon besser Philip Stark. Den kennt man vielleicht auch von seiner Zitronenpresse zum Beispiel. Die sieht ja so spacig aus. Oder Stühle, der macht auch Stehlampen mit integrierten vergoldeten Gewehren und solche Sachen. Und den erwähne ich immer gerne, weil er mal gesagt hat, Wärme wollen wir, aber keine Heizkörper, Kälte, keine Kühlschränke. Das ist dies so oder anders, kann das total illustrieren. Und so hat auch noch eine weitere zeitgenössische Philosophin und Ethikerin, Manuela Lenzen, in einem Artikel vom Spektrum der Wissenschaft gesagt, erspart uns Kopien, baut Originale. Roboter können die für sie vorgesehenen Funktionen großteils auch dann erfüllen, wenn sie uns nicht ähneln. Das gilt sogar, wenn man davon ausgeht, dass man sowas wie Gesichtsausdrücke braucht. Das Menschen erkennen selbst in stark vereinfachten Konterfeis zuverlässig einen angedeuteten Gefühlszustand. Und schließlich ist Nachahmen langweilig. Eine Technik, die sich stur am menschlichen Vorbild orientiert, lässt all die Gestaltungsmöglichkeiten aus, die die Natur nicht realisiert hat. Ein perfekt humanoider Android ist zwar ein technisches Meisterwerk, aber eben nur eine Kopie. Das ist hier Hiroshi Ishiguro, müsste ein Begriff sein, der ja immer seine Zwillinge macht und die auch seinen Kindern ausliefert. Oder seine Kinder den ausliefert. Ja, so rum. Das Wort Androide kommt ja übrigens vom griechischen Ana für Mensch oder Mann natürlich. Also die Auswegung ist eigentlich deutlich. Und Eidos für Aussehen, Gestalt. Und da man in der Wissenschaft eben selten alleine sowas aufstellen kann, musste ich mich ein bisschen auf die Manuela Lenzen und auf die Jutta Weber beziehen. Oh, witzig, sind alles Frauen. Aber ich schieb dann selber noch ein. Hier ist nochmal die Manuela Lenzen direkt zitiert. Ein Lieblingssatz aus meiner eigenen Kindheit, aus dem Film Die dicke Tilla hinterher. Da sagt die kleine Anne, hier rechts im Bild, die spinnt immer so ein bisschen rum und so. Und dann wird die von dem kleinen Jungen da mal gefragt, wie sie sich das erlauben kann. Und dann sagt sie, die Leute, die zu faul oder zu dumm sind, die denken sich nichts aus. Das ist richtig schade, finde ich, um die ganzen schönen Sachen, die deswegen nicht ausgedacht werden. Ich danke. Für Fragen stehe ich zur Verfügung.
Test? Jetzt. So, Fragen bitte. Melden, dann komme ich mit dem Mikrofon zu euch und ihr könnt das übers Mikrofon fragen. Erstmal nochmal einen großen Applaus für die Manja. Das war super. So, haben wir Fragen? Gut, wenn es keine Fragen gibt. Ach nein, dahin. Aber bitte ins Mikrofon. Ich habe es gesehen, du bist gemerkt.
Wir gehen jetzt auch gleich im Anschluss in den Goldberg-Saal hoch, wo wir auch noch eine philosophisch angehauchte Podiumsdiskussion haben und wo aufgetretene Fragen auch gerne noch weiter behandelt werden können.
So, du stierst mir gerade meinen Endtalk, weil diese Podiumsdiskussion eher angesetzt war, also auf Deutsch, die verschiebt sich jetzt noch um eine Stunde.
Nein, Minuten.
Wegen euch, weil ihr hier sitzt. Die war eher geplant, genau. So, du hattest noch eine Frage.
Hallo, ich will nur noch mal nachfragen, warum siehst du das so negativ, wenn Roboter jetzt irgendwie Menschen nachgeahmt werden?
Wenn man es... Nee, das ich nicht nur negativ. Ich bin selber total fasziniert von den Geräten. Ich liefere mich denen ständig aus. Der iCup zum Beispiel, ich bin auch Mutter zweier Kinder. Der Roboter iCup, der stellt ja so ein dreijähriges Kindchen dar, was jetzt leider nicht wächst, aber sich entwickelt. Mir geht's ums Wie. Der iCup zum Beispiel ist so ein bisschen dezent anthropomorph. Negativ sehe ich doch die Produkte von Ishiguro. Das ist wirklich so. Unter Umständen hat das was mit meiner Gebärfähigkeit zu tun. Ich weiß es nicht. Das ist vielleicht der Ansatz. Ich weiß es nicht. Ich finde, ich habe schon immer gegen das Veralbern sozusagen von Menschen gearbeitet. Auch gegen sowas wie sich lustig machen. So die Richtung. Und es gibt immer Alternativen. Also ich komme halt aus der Profession, die Neues entwickelt. Und deswegen ist dieses Kopieren für mich, natürlich in Japan und so weiter, wird das völlig anders gesehen. China, da ist das Kopieren Programm und eine hohe Leistung. Da haben wir einen anderen Ethos und Ausgangspunkt, den ich auch sehr schätze. Und ich finde halt die Vielfalt in jeglicher Hinsicht, auch dass die halt so drauf sind und das so begrüßen, finde ich total, also es ist ein schönes Spannungsverhältnis eigentlich. Aber meine Position ist halt da so ein bisschen kritisch, ja.
Oder um der Frage nochmal einen anderen Spin zu geben, angenommen, es wäre jetzt andersrum und alle würden Roboter bauen, die überhaupt nichts mit Menschen zu tun haben und dem überhaupt nicht ähnlich sind. Hättest du dann den gleichen Vortrag in die andere Richtung gehalten mit Leuten?
Auch mal Kopien machen.
Baut doch mal was ja, womit man irgendwie ja, klarkommt, was man kennt.
Ich glaube, das Kopieren ist eher das, was uns da begeistert oder mich auch, ist das Kunsthandwerkliche sozusagen. Also, dass man das hinkriegt. Ich weiß nicht, wozu ich mir ein Gegenüber schaffen muss. Ein technisch basiertes Gegenüber. Natürlich ist das mit der Intelligenz noch ein extra Thema. Also wie jetzt hier mit dem Google-Dingsbums, die sich da jetzt, also wo jetzt die Überlegung wirklich schon dahin geht, dass da neue Denkvorgänge entstehen. Das ist furchtbar aufregend. Also das beobachte ich auch sehr gern. Aber dieses kunsthandwerkliche Kopieren, da komme ich wahrscheinlich irgendwie zu, mein humanistischer Hintergrund, keine Ahnung, so die Richtung. Da muss man sich natürlich auch verankern, das mache ich auch. Es gibt auch andere Meinungen, bin ich auch dafür, also, dass man diskutieren kann. Danke auch.
Guten Tag, Sie hatten sich ja auch gegen, kurz im Nebensatz, gegen zoomorphe Roboter ausgesprochen.
Nicht ganz gegen, aber ja.
Aber andererseits haben wir ja durch das Kopieren der Natur sehr viele Mechanismen entwickelt.
Mhm. Bionik allgemein auch.
Ja, ne? Genau. Mhm. Die Bionik, die halt sonst nicht möglich wären. Mhm. Denkt mir an den Reißverschluss als das Simpelste mal.
Ja, das ist wie experimentelle Archäologie, so nach dem Motto, na, also mal nachbauen, um es richtig zu verstehen. Aber ich weiß halt nicht, ob wir das also für den Forschungskontext ist das natürlich höchst relevant und bringt uns als Designern ja auch total einen neuen Input. Schon, wir sind ja früher auch von den Mammutbäumen und sowas ausgegangen für stabile Fußlösungen und sowas. Aber ob wir das dann in den Alltag übertragen müssen für beispielsweise Spülmaschine ausräumen, so sind ja momentan die Träume, weiß ich nicht. Also da sehe ich eine sehr lose Verbindung. Und es wird auch immer, natürlich wird immer sich darauf berufen, Treppen steigen, Schraubenzieher benutzen. Aber da sind Spielräume. Selbst wenn ich sowas wie eine Hand brauche, also um den Schraubenzieher zu benutzen, den ich halt rumliegen habe, damit ich nicht alle Werkzeuge nochmal neu kaufen muss, wenn ich diese Maschine im Haushalt habe, als älterer Mensch beispielsweise. Das heißt ja aber nicht, dass der Android aussehen muss. Also einen differenzierten Anthropomorphismus, so einen weit entfernten, eben wie der kleine Roboter, der hier rumfährt, also so klein ist er ja gar nicht hier, August der Smarte, ist so ein bisschen die Spielräume nutzen. Ja.
Dankeschön.
Danke auch.
Ja, Computer sind ja eigentlich gar nicht intelligent.
Ja eben, deswegen mache ich immer so.
Sie denken nur, dass sie seien.
Ja.
Aber wie ist denn, also ich hätte mal drüber nachdenken sollen, wie ich das formuliere. Angenommen, deine Kinder spielen, sprechen mit einem Computer, egal wie der jetzt aussieht, menschlich oder nicht. Und der hat so seine eigenen Ideen. Er ist sehr menschlich im Sinne von kreativ, hat Ideen. Wenn die Spielzeit vorbei ist, abends 8 Uhr, die übliche Zeit, Kinder müssen ins Bett, würdest du dem den Stecker ziehen?
Das kommt dann drauf an, was die Kinder wünschen. Also ich rede mit meinen Kindern. Und
ja, also es ist eigentlich mehr so, wenn sich diese Computer verhält wie ein Mensch, kann man ihm den Stecker ziehen.
Ich gehe auch davon aus, dass wir da eine andere Ethik brauchen. Wenn wir uns solchen Situationen ausliefern, dann müssen wir auch mit den Gegenständen entsprechend rücksichtsvoll umgehen. Das meine ich jetzt nicht nur egoistisch betrachtet, also auf den Menschen allein betrachtet, damit wir uns nicht irgendwann die Köpfe einschlagen, wenn wir brutal mit solchen menschenähnlichen Maschinen umgehen. Das wäre nämlich so eine gewisse Konsequenz. Sondern auch wirklich die Objekte zu ehren, sozusagen. Das tut man ja hier in diesem Museum sowieso. Dafür steht das hier. Und das ist erstmal unbenommen. Also das ist völlig klar. Und wenn wir das als Menschen befürworten, solche emotionalen Bindungen entstehen zu lassen, die ich zu Hause an meine Gegenstände sowieso habe und zelebriere, dann muss man damit auch reflektiert umgehen. Genau. Vielen Dank für die Fragen. Ansonsten hier E-Mail und so weiter. Und ich bin auch noch da, beziehungsweise nachher oben in dem schönen Goldbergsaal.
So, genau. Vielen Dank, Manja. Jetzt. Ich muss dich jetzt unterbrechen, weil wir haben die Nächsten. Wen es noch interessiert im Goldbergsaal? Genau, nochmal einen großen Applaus. Im Goldbergsaal geht die Diskussion weiter oder Backstage, gehe ich davon aus. Genau. Und in 10 Minuten geht es weiter. Wir müssen jetzt erstmal umbauen.